Digitalisierung in Einrichtungen zu bringen, an die Pflegekräfte ranzubringen. Es ist halt oft eine ganz platte Diskussion, eine Diskussion, die mich auch ganz ehrlich nervt, dass wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dass dann ja eine ganze Masse Pflegekräfte sagt, boah, jetzt kommen die mit ihren Computern und mit ihren Robotern und die Roboter, die nehmen uns die Arbeit weg und die sollen die Pflege machen, wie unmenschlich, wie kalt, das geht, wie hartherzig, das geht gar nicht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, es geht bei Digitalisierung, das ist mein Verständnis davon, um Unterstützung und um Entlastung.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital Jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute begrüßen wir die liebe Elisabeth Scharfenberg. Sie ist Vorstand bei der neu gegründeten Corian-Stiftung und kann uns so einiges, ja, ich sag mal, über die Pflegelandschaft, über die neu gegründete Stiftung, was sich eigentlich dahinter verbirgt, verstecken und was das Ganze eigentlich auch mit der Digitalisierung zu tun hat. Da laufen nämlich einige spannende Projekte. Hallo Elisabeth, hallo Giovanni.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen zusammen, Elisabeth, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Giovanni.
Ja, Elisabeth, du bist eigentlich studierte Sozialpädagogin. Erzähl doch mal, wie kamst du von der Sozialpädagogik in die Politik und schließlich zur Corian-Stiftung? Ist ja doch eigentlich schon ein ganz, ganz eleganter Werdegang.
Ja, ich habe Sozialpädagogik in Ende der 80er Jahre im letzten Jahrhundert studiert in Berlin. Und ich finde, die Sozialarbeit ist eigentlich das allerbeste Arbeitsfeld, was es überhaupt gibt, weil es einem eine unglaubliche Bandbreite an Arbeitsmöglichkeiten gibt. Also von der Wiege bis zur Bahre, jede Lebenssituation wird im Grunde genommen oder ja, kann mit Sozialarbeit begleitet werden. Also von daher war ich da schon immer so ganz breit aufgestellt und habe dann auch erstmal viele Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet in den unterschiedlichen Bereichen von der offenen Sozialarbeit, sozialpädagogische Familienhilfe, Arbeitslosenhilfe bis hin zum Betreuungsverein. Ich habe dann zum Schluss als freiberufliche Betreuerin gearbeitet. Das heißt, ich habe Menschen unterstützt, erwachsene Menschen, die nicht mehr in der Lage waren, gewisse Rechtsgeschäfte in ihrem Leben zu regeln. Und da war ich dann quasi die gesetzliche Vertreterin. In dieser Zeit habe ich angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren, politisch. Ich war bei den Bayerischen Grünen aktiv, bei mir in der Region. Und ja, habe mich da politisch eingesetzt. Und wenn man mal dabei ist, beißt man irgendwann und dann macht es Spaß. Und dann hat man auch Lust, ja, es macht Lust auf mehr. Und irgendwann kam ich an diesen Punkt, wo eine Direktkandidatur für die Bundestagswahl anstand und keiner wollte das machen bei uns. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht? Und habe das dann probiert und habe im zweiten Anlauf wirklich den Sprung in den Bundestag geschafft. Das hat kein Mensch erwartet damals. Und dann ja, stand ich plötzlich vor einer ganz neuen Situation. 2005, das ist so ein bisschen, der Spruch ist wahr geworden, so sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Und so war es dann plötzlich. Also ich bin dann quasi vom oberfränkischen Outback als absolutes Landei, als neue Abgeordnete nach Berlin in den Bundestag eingezogen und bin in eine vollkommen neue Welt eingetaucht. Und ja, da war dann die Situation, welches politische Feld macht man denn? Jetzt kam ich aus der Sozialarbeit, hatte viel auch mit Pflegeheimen schon zu tun gehabt, mit bedürftigen Menschen. Und dann war die Position der pflegepolitischen Sprecherin war frei. Und dann hieß es, Mensch, Elisabeth, das konntest du doch eigentlich machen mit deinem Hintergrund. Und ehrlich gesagt, es hat sich auch niemand anderes gefunden, weil das ein politisches Feld war. Och, da war man froh, wenn das jemand gemacht hat. Aber so richtig wichtig war das ja nicht, ja. Und ich fand es toll und habe gesagt, ja klar, mache ich. Und habe dann wirklich, ich war ja 3 Legislaturen in Berlin und habe, denke ich, in diesen 12 Jahren der Pflegepolitik für die Grüne Bundestagsfraktion auch ein Gesicht gegeben und viel angestoßen und fand das immer enorm wichtig, dieses Feld. Und denke auch heute noch, das ist eigentlich das politische Zukunftsfeld. Und ich finde, es ist auch immer noch unterschätzt, leider.
Ja, das stimmt. Du bist ja auch sehr, sehr aktiv. Also Stichwort Aktivcamps, Open Space Veranstaltungen. Du hältst ja auch sehr, sehr viele Vorträge auch in dem Bereich, um eben auch mehr Sensibilisierung in der Branche zu erzeugen, ne?
Ja, also man muss mit der Nase immer wieder drauf stoßen, weil ich glaube, es werden in dem Bereich sehr viele Sonntagsreden gehalten und insbesondere, wenn es in Wahlkampf geht, dann ist es plötzlich ein ganz wichtiges Thema. Und wenn dann die Wahl rum ist, dann kommen andere vermeintlich wichtigere Themen und die Pflege, die funktioniert halt. Ja, die funktioniert irgendwie, ich meine, wir haben es ja jetzt in der Pandemie gesehen. Absoluter Notstand, ja, die Pflege pfeift auf dem letzten Loch und trotzdem macht sie ihren Job. Und das, denke ich, gibt der Politik immer wieder die Möglichkeit, dann doch mal so kurz durchzuschnaufen und zu denken, ja, es ist wichtig, wir kümmern uns, aber es geht ja. Ja, es geht ja irgendwie. Und das ist die Krux bei der ganzen Geschichte. Ja, muss man immer wieder aufmerksam machen.
Und am Ende haben alle ein bisschen Applaus vom Balkon aus bekommen. Und das war's dann.
Ja, also. Was ja auch für Unmut gesorgt hat, zu Recht. Ich meine, Applaus ist absolut notwendig, jeden Tag. In jeder Pflegeeinrichtung, an jedem Ort, wo gepflegt wird, ob das jetzt pflegende Angehörige sind oder professionell Pflegende. Es war eine schöne Geste und ich finde, es war auch sicherlich der ein oder andere Gänsehautmoment dabei, wenn sowas ist, wenn eine Masse auf dem Balkon steht und irgendwie eine ganzer Straßenzug, ein ganzer Stadtteil applaudiert. Das finde ich toll, aber es reicht halt nicht aus. Und das hat ja die Pflege auch sehr deutlich gemacht, dass ihnen Applaus im Grunde genommen auch nicht den Kühlschrank füllt.
Vollkommen korrekt.
Das ist leider wirklich so. Und es wird ja auch relativ wenig getan, damit da eben auch wirklich mehr Nachwuchs reinkommt. Ne? Also wenn ich die Pflege irgendwie im Bekanntenkreis mal höre, wenn die Menschen sich dazu darüber unterhalten und sagen, Mensch, du arbeitest in der Pflege, wie ist das denn so oder was erlebst du dann so? Und wenn man sich mit Pflegekräften unterhält, hat man ja auch eine ganz andere Innenperspektive und die Medien berichten einfach nicht positiv genug. Der Beruf gibt ja so viel und es ist ja nicht nur Pflege, es geht ja auch um die Betreuung davor, es geht auch um danach, es geht um ältere und jüngere Menschen und das ist etwas, wo wir natürlich noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu erledigen haben, auch politisch, ja, finde ich. Ne?
Es geht um uns alle. Es geht ja um jeden von uns, weil jeder von uns, jeder von unserer Familie, Freunden, Bekannten, kann heute noch in die Pflegesituation reinrutschen. Das kann ein Schlaganfall sein, das kann ein Unfall sein, das kann die Situation nach einer Geburt sein. Wir sehen das immer so abgetrennt von uns, aber es ist Teil von unserem eigenen Leben und es ist auch in unserem absolut ureigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass das Pflege funktioniert, weil auch wir können morgen der oder die nächste Pflegebedürftige sein.
Ja. Das stimmt. Elisabeth, du als ehemalige pflegepolitische Sprecherin, du hattest ja drei Legislaturperioden hinter dir, hast wirklich viel geklotzt, aber gibt's da so zwei, drei, vier große Highlights, wo du sagst, das sind richtig gute Dinge, an die ich mich gerne erinnere an die Zeit?
Ja, gibt's sicher. Also es gibt viele, viele kleine Punkte, wo man angestoßen hat. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich war 12 Jahre Opposition. Also die Grünen kamen erst im Grunde genommen mit in die Regierung jetzt und ich habe Regierungszeit nie erlebt. Aber auch Opposition ist enorm wichtig, denn die Opposition kontrolliert und kritisiert natürlich die Regierung und die Arbeit der Regierung. Die legt den Finger in die Wunde. Und das war enorm wichtig. Und das habe ich 12 Jahre lang gemacht. Was ich in absolut positiver Erinnerung habe, das war wirklich so generell der super Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Parteien und Fraktionen. Ja, also die pflegepolitischen Sprecherinnen und Sprecher, die waren sich oft sehr schnell einig mit dem, was sie wollten und die Richtung. Es hat dann oft an der Fraktionsspitze gekrankt oder es waren politische Entscheidungen, die dann in eine andere Richtung gingen. Das war sehr schade. Also das sind Dinge, an die ich mich wirklich gerne erinnere, wo auch ein Kollege so sagte, Mensch Elisabeth, bei uns in der Fraktion wird das so und so diskutiert. Das sagt mir eigentlich gar nicht so zu. Kannst du da nicht mal ein bisschen Feuer reingeben in die Diskussion? Kannst du da nicht mal ein bisschen so, wie man bei uns in Oberfranken sagt, ranstieren? Ja, also das so ein bisschen provozieren, dass wir da eine andere Richtung reinkriegen. Solche Dinge, die waren super. Persönlich, was mir in ganz guter Erinnerung ist, was ich gemacht habe, das war so eine Initiative von mir. Ich habe eine große Umfrage gemacht unter Pflegekräften. Was bewegt Pflegekräfte? Was machen sie und was treibt sie um? Und ich weiß noch, das war damals in meinem Büro eine ganz große Diskussion. Wir haben immer, ich habe mit meinem Team immer sehr auf Augenhöhe agiert. Also wir haben immer diskutiert, was ist gut, wie machen wir, welche Richtung gehen wir, wie trete ich auf, wie argumentiere ich und so weiter. Ein Teil meines Teams fand diese Umfrage furchtbar. Die haben gesagt, kannst du nicht hergehen, kannst eine Umfrage machen, das ist ja nicht repräsentativ, das ist ja nicht seriös. Und der andere Teil sagte, finden wir total gut. Und ich habe dann aber auch, irgendwann muss ich ja natürlich eine Entscheidung treffen, ich war ja die Chefin. Ich habe gesagt, ich will das machen, ich will keine repräsentative Umfrage machen, ich möchte ein Stimmungsbild, ich möchte ein Meinungsbild, ich möchte ein Gefühl kriegen für die Branche. Wir machen das. Und dann haben wir selbst eine Umfrage aufgesetzt und haben innerhalb der ersten Woche, weiß ich nicht, oder innerhalb, wir haben 4 Wochen angesetzt und hatten fast 5000 Pflegekräfte, die mitgemacht haben. Wir waren vollkommen geplättet. Auch die Kritikerinnen und Kritiker in meinem Team waren vollkommen geplättet. Und wir haben tolle Aussagen bekommen. Also es war nicht repräsentativ, aber es hat uns einen ganz tiefen Einblick in die Szene gegeben. Und spannend ist, also es ist jetzt Jahre her, dass diese Umfrage gemacht wurde, aber ich kriege heute noch Anfragen von Studierenden, die eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben, die anfragen, ob sie die Umfrage verwenden dürfen, ob sie zitieren dürfen und so. Also das hat gezeigt, das war gut, einfach auch aus dem Abgeordnetenbüro aus Berlin ganz dicht an die Leute zu gehen, ganz dicht in die Szene reinzugehen. Und da wirklich ranzuspüren, das war große Klasse. Und da freue ich mich auch heute noch drüber. Dann gab es natürlich zahllose Diskussionen um strittige Themen. Meine allerletzte Abstimmung im Bundestag, quasi am Ende der dritten Legislatur, das war wirklich das Pflegeberufegesetz. Da ging es um die Entscheidung, generalistische Ausbildung oder nicht. Und das war eine ganz heiße Diskussion. Ich habe damals sehr gegen die generalistische Ausbildung gekämpft. Meine letzte Rede war auch nochmal ein Feuerwerk gegen diese Ausbildung. Es kam dann anders. Es wurde aus politischen Gründen damals schon für die Generalistik gestimmt. Ich finde es jetzt super spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt. Ich bin jetzt wieder sehr nah an der Praxis daran. Und höre an vielen Orten, dass die Einrichtungen, die Schulen und so weiter ganz schön zu kämpfen haben, das umzusetzen. Und aber als gute Demokratin habe ich die Entscheidung natürlich damals akzeptiert und gesagt, okay, wenn die Mehrheit das will, dann ist das so. Und ich bin gespannt, wie sich's entwickelt. Ich finde, es war immer noch eine falsche Entscheidung, aber die haben wir, ja.
Ich wollte gerade fragen, wie siehst du es denn heute noch?
Gut. Es gibt Situationen, da änderst du deine Meinung oder da sagst du, okay, ich habe das damals anders eingeschätzt und würde, wenn ich jetzt die Abstimmung nochmal machen müsste, vielleicht anders abstimmen. Bei der Generalistik ist es nicht so. Ja, da bin ich bei meiner Meinung geblieben und würde heute genau so abstimmen wie vor den Jahren oder wie 2017.
Und sag mal, nach den 3 Legislaturperioden hast du für dich einfach entschieden, du brauchst jetzt nochmal einen Tapetenwechsel, du möchtest nochmal etwas anderes machen, oder wie kam es, dass du dann aus der Politik wieder raus und ich sag mal zu deinem jetzigen Aufgabenfeld gekommen bist?
Also ich habe viele Scheidepunkte so in meinem Leben. Ich war nie diejenige, die gesagt hat, ich studiere jetzt Sozialarbeit und dann suche ich mir einen Job im Jugendamt. Und dann bleibe ich da, bis ich in Rente gehe. Das wäre für mich eine Horrorvorstellung gewesen. Und ich hatte immer viel Wechsel, weil ich denke, man muss auch immer wieder die Perspektive wechseln. Nicht jährlich, ja, aber schon in einem gesunden Rhythmus, dass man auch sich nicht so festfährt und dass man nicht so betriebsblind wird. Also das heißt, das habe ich schon in der Sozialarbeit gemacht. Und ich finde 12 Jahre in der Berufspolitik, das ist schon ein Kracher. Das bedeutet 12 Jahre öffentliche Person zu sein. Das heißt, jeder Mensch genießt für sich den Anspruch, dich anzusprechen, wann immer du irgendwo unterwegs bist. Also ich will jetzt hier überhaupt nicht jammern oder so. Das war in Ordnung für die 12 Jahre. Das gehört dazu. Wenn du MdB bist, dann ist das normal. dass du eigentlich keine Privatheit hast. Also wenn ich jetzt privat irgendwo auf einer Geburtstagsfeier war, und irgendwann hat dann der Letzte mitgekriegt, oh, die ist ja im Bundestag, dann war die Feier für mich durch, weil dann hatte ich eine Bürgersprechstunde. Und oder an der Supermarktkasse. Ja, ach gut, Frau Scharfenberg, wenn ich Sie sehe. Ja, und das bedeutet auch 12 Jahre lang Wochenendehe. Und als ich in den Bundestag kam, da war meine jüngste Tochter, die war in der 7. Klasse. Ja, also die hatte noch 5 Jahre Schule vor sich. Das heißt, mein Mann hat auch zu Hause quasi Haushalt und Erziehung, was in diesem Alter ja auch noch so dran ist in der Pubertät, übernommen. Und ich bin in Berlin gewesen, und wenn ich zu Hause war, war ich auch nicht zu Hause. Dann hast du eben deine Termine hier vor Ort, weil ja da auch viele dann eben einen Anspruch so an dich und deine Zeit haben. Also das war für mich dann einfach irgendwann mal durch. Und dann kam die Entscheidung, ich kann die dir nicht wieder. Und als ich das bekannt gegeben habe, war das eine komplette Überraschung. Also so mein Umfeld ist aus allen Wolken gefallen. Ich wohne hier auf dem Land, da ist so eine Meldung, eine spannende Meldung in der Zeitung. Scharfenberg kandidiert nicht mehr. Was ist der Grund? Ist sie krank? Hat sie Krebs? Plötzlich hatten alle Erklärungen für meine Kurzhaarfrisur. Die Ehe ist gescheitert, sie ist pleite, weiß der Geier, scheiße, lauter sowas. So ein Müll. Also das war spannend zu erleben, dass es Menschen ganz schwer fällt, zu glauben oder wahrzunehmen, dass jemand aus freien Stücken so eine Position gehen lässt. Ja? Und ich denke, das ist ein großes Problem auch im Bundestag. Also wenn du dir das mal so anguckst, wie lange teilweise Abgeordnete da drin sitzen, und finde ich schon bedenklich. Also ich bin so eine, ich würde favorisieren 3 Legislaturen und Schluss. Ja? Also 3 Legislaturen kannst du drin sein und dann kannst du nicht mehr kandidieren. Das wäre meine Position, weil ich denke, es braucht ein gesundes Maß an Konstanz, aber auch einen gesunden Wechsel. Und vielen fällt halt schwer, diese Position aufzugeben. Weißt du, du bist nicht mehr die Frau Abgeordnete. Wir haben einen Platz in der ersten Reihe für sie reserviert. Du bist nicht mehr die Frau Abgeordnete, die abends nach der Veranstaltung in Berlin den Fahrdienst ruft. Du bist nicht mehr die Abgeordnete, die Bahncard 100 bekommt. Du musst dich plötzlich selbst kümmern. Ja? Du bist Frau Otto Normalverbraucherin und kaufst dir deine Tickets wieder selbst und fährst mit der S-Bahn durch Berlin und hockst halt in der 10. Reihe. Ja, wenn da noch ein Platz ist. Ansonsten hockst du in der 20. Und du wirst halt nicht mehr begrüßt auf irgendwelchen Veranstaltungen, unsere Abgeordnete aus Berlin und so ein Schnickschnack. Du bist halt wieder einfach, ja, wie jeder Mann und jede Frau. Und das fällt vielen schwer, die diese Rolle über Jahre hatten. Ja, Mr. und Mrs. Wichtig, möchten das gerne bleiben. Und es ist in der Tat so, wenn du dann raus bist aus dem Laden, dann bist du wirklich eine von vielen. Also ich werde auch nicht mehr begrüßt auf irgendwelchen Veranstaltungen. Wobei ganz lustig ist, wenn ich bei mir in der Region unterwegs bin, dass so die alten CSUler, die werden da noch auf Händen getragen, auch wenn sie schon 30 Jahre nicht mehr irgendwo in Amt und Würden sind. Aber die Grüne, die vergisst man dann schon. Ist mir wurscht. Ich beobachte es einfach mit Schmunzeln. Ja, also wie das noch läuft. Ja.
Elisabeth, danke für diesen sehr, sehr privaten Einblick. Das ist, ich finde das immer sehr spannend, das auch von jemandem zu hören, der auch wirklich in dieser Welt gelebt hat. Und auch so ganz, ganz authentisch, ganz, ganz offen auch damit umzugehen. Es ist aber, so wie du das siehst, sehe ich das auch. Rotation ist wichtig. Einfach auch neuen Input, neue Energie reinkommen zu lassen. Gerade auch Leute aus der Praxis. Und apropos Praxis, du bist ja auch in der Praxis geblieben. Ne? Du bist ja quasi auch nach deiner politischen Karriere auch in der Pflege geblieben und bist jetzt Vorständin der Coriolan-Stiftung, auch einer relativ großen Stiftung, die aber unabhängig von der Coriolan ist. Ist das richtig?
Ja, genau. Also als ich dann eben aus dem Bundestag raus bin, da war so die große Frage, was machst du denn jetzt? Also das war für viele ganz, ganz wichtig kaum auszuhalten, wenn von mir die Antwort kam, keine Ahnung, es wird mich was finden. Also ich meine, es ist ja auch so, weil du sagst, den privaten Einblick, den man sonst nicht kriegt. Da wird ja ganz oft nicht drüber gesprochen. Wenn du aus dem Bundestag ausscheidest, egal ob du das willst oder nicht, ich wollte das ja, aber andere werden zum Beispiel auch nicht mehr reingewählt, dann bekommst du ein Übergangsgeld. Das heißt, du bekommst weiterhin deine Diät, und zwar pro Jahr, die du im Bundestag warst, bekommst du einen Monat Übergangsgeld. Ich war 12 Jahre im Bundestag, das heißt, ich habe ein Jahr Übergangsgeld bekommen, und da fällst du natürlich weich. Ja, also wenn du ein Jahr im Grunde genommen jeden Monat dein Geld bekommst, dann kannst du dich in Ruhe umgucken, dann kannst du in Ruhe entspannt gucken. Das ist eine Position, die findest du selten, ja, im Berufsleben. Dass du irgendwo aufhörst und dann einfach mal entspannt weitergucken kannst. Bei mir war es aber so. Das heißt, ich habe erst mal 2 Jahre freiberuflich war ich unterwegs, was ich auch wichtig finde, um Abstand zu bekommen von dem politischen Laden. Ja, also quasi ein bisschen wie so ein Abklingbecken. Und einfach auch sich nicht treiben zu lassen und in Ruhe entscheiden zu können. In der Zeit haben wir auch etliche Aktivcamps, also Open Space Veranstaltungen gemacht. Also ich bin immer dicht an der Praxis geblieben, aber war so für mich alleine unterwegs, und das war ganz wichtig. Und dann war es wirklich so, dass das Corian Deutschland mich gefunden hat und mich gefragt hat, ob ich Lust habe, eine Stiftung aufzubauen, quasi die Corian Stiftung für Würde, Moment. Die Corian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern. Ich habe es schon so oft gesagt, aber genau die. Die gab es damals noch nicht. Und ja, die haben jemand gesucht, der Lust hat, eine neue Stiftung aufzubauen, die mit Leben zu füllen und ihr auch ein Gesicht zu geben. Und ich fand diese Sache so spannend, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass die Corian Stiftung eine unabhängige, gemeinnützige Treuhandstiftung ist. Das heißt, wir sind keine Abteilung von Corian Deutschland. Wir tragen Corian im Namen. Das ist unser Stiftungsgeber. Aber wir arbeiten unabhängig von Corian Deutschland und fühlen uns auch als Stiftung der gesamten Pflegebranche verpflichtet. Das heißt, alles, was wir tun, kommt der gesamten Branche zugute. Wenn wir Workshops anbieten, dann kann quasi jeder mitmachen, unabhängig vom Arbeitgeber. Und der Fokus dieser Stiftung, und das fand ich ganz besonders spannend, das ist das Wohlergehen der Pflegekräfte. Das heißt, wir machen Workshops, wo wir schauen, wie können wir Pflegekräfte unterstützen, dass sie gesund, fit, motiviert bleiben, dass sie Lust haben, in ihrem Beruf weiterzuarbeiten. Denn die Pflegekräfte sind der Dreh- und Angelpunkt einer guten, qualitativ hochwertigen Pflege. Und wenn es der Pflege gut geht, wenn es den Pflegekräften gut geht, dann wird auch gut gepflegt. Und das ist so unser Weg. Und das fand ich einfach super spannend und habe da gerne mitgemacht. Und bin aber auch wirklich ganz klar an dem Punkt, dass ich für mich sagen kann, der Aufbau dieser Stiftung, das Arbeiten in dieser Stiftung, dafür hat sich's auch gelohnt, dieses Bundestagsmandat gehen zu lassen, obwohl ich das damals noch gar nicht wusste, dass es mich dahin führen wird. Aber so in der Rückschau habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt einfach noch mal ganz, ganz, ganz viel umsetzen kann, was in der politischen Welt vollkommen unmöglich ist. Ja.
Du hast gerade die Workshops angesprochen, die ihr anbietet. Ich habe rausgehört, ihr befasst euch da mit den Arbeitsbedingungen und auch mit den betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen. Kann man das so in dieser, weil mich interessiert das ja immer total, wie will man ein Unternehmen dabei unterstützen, bessere Arbeitsbedingungen, eine höhere Personalbindung beispielsweise, eine höhere Arbeitszufriedenheit zu erreichen. Kannst du da vielleicht noch 2, 3 Sachen zu sagen zu diesen Workshops und Angeboten, die die Stiftung anbietet?
Also wir bieten unterschiedliche Dinge an. Und versuchen damit eben die Pflegekräfte zu erreichen und ihnen, ja, wie gesagt, die Möglichkeit zu bieten, für sich selbst zu sorgen, ja, also Selbstfürsorge auch zu üben mit diesen Workshops. Da haben wir beispielsweise einen Online-Kurs kreiert, weil wir sind ja vor 2 Jahren, als die Stiftung gestartet ist, voll in die Pandemie reingeschraubt. Ja, also ich habe mir damals eingebildet, super, neue Stiftung, die mache ich jetzt total bekannt. Ich gehe auf die Kongresse, ich halte Vorträge, ich tingel da durch die Ausstellungen und verteile meine Visitenkarten und nix war. Ja, ich saß zu Hause im Homeoffice und wir mussten uns überlegen, na super, was macht man jetzt? Wie kommt man da jetzt an die Pflegekräfte ran? Naja, und da war der nächste Schritt zu sagen, na klar, wir machen einen Online-Kurs. Und haben dann einen Online-Kurs kreiert mit 9 Modulen, wo jede Pflegekraft sich kostenfrei anmelden kann, kann den Kurs durchlaufen, kriegt ein Zertifikat und auch Fortbildungspunkte für den abgeschlossenen Kurs. Und ja, der wird ganz gut gebucht und ich finde ihn auch ganz toll, weil er sehr umfangreich ist und alles abdeckt. Und da sind wir im Moment sogar dabei, den noch in Türkisch, Polnisch und Rumänisch zu übersetzen, unsere PDFs, also die Papiere, die in dem Kurs sind, einfach um auch Pflegekräften, die hier arbeiten, die aber vielleicht der deutschen Sprache nicht so tief mächtig sind, dass sie das so schnell beim Hören eben überreißen, haben wir gesagt, okay, die möchten wir natürlich auch gern unterstützen. Und übersetzen da die ganzen Papers dazu. Das sind solche Dinge, die unheimlich viel Spaß machen. Ja, wir suchen auch immer Kooperationspartner, die uns unterstützen. Es ist ja so, wir tragen einen sehr, sehr großen Namen in unserem Stiftungsnamen. Corian steht für viele, für private Pflege, für viel Geld. Wir sind so die klitzekleine Schwester von Corian Deutschland. Das heißt, wir haben zwar einen großen Namen, aber wir haben keinen großen Geldbeutel. Und das ist auch gut so, weil wir auch sehr mit Augenmaß agieren. Aber wir sind auch immer auf der Suche nach Partnerinnen und Partnern, arbeiten da beispielsweise auch schon mit 2 Krankenkassen zusammen, mit der BKK Provita und mit der BKK VBU. Wir arbeiten für einen Aromapflegekurs mit Primavera zusammen. Die sind ja der Marktführer mit Aromaölen. Und wir arbeiten mit einem ganz großen Bestattungsinstitut, mit der Ahorn-Gruppe, für ein Projekt zum Thema Tod, Sterben und Trauer in der Pflege zusammen. Und das macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Auch mit solchen Kooperationspartnern, sagen wir mal jetzt Krankenkassen, würdest du sofort sagen, ja klar, wenn du im BGM unterwegs bist, dass du dir eine Krankenkasse suchst, die dich unterstützt, auch finanziell oder die Projekte unterstützt. Aber so eine große Firma wie Primavera oder ein großes Bestattungsinstitut, das springt dich jetzt nicht direkt an. Aber das funktioniert ganz hervorragend und das macht uns auch ganz viel Spaß. Und das macht uns als Stiftung auch super viel Spaß, so kreativ ranzugehen. Und ich finde, das kannst du auch gut machen, wenn du nicht so finanziell, wenn du es finanziell nicht so dicke hast. Da bist du kreativer. Und das tut uns ganz gut. Und von daher.
Wie kann man euch unterstützen, Elisabeth? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für uns, also für Externe, die dann sagen, hey, die Stiftung, toll, was ihr macht. Wir würden gerne, weil es ist ja auch eine Hilfe, in die Pflegebranche rein.
Wir nehmen gern Spenden. Wir können auch Spendenquittungen ausstellen. Das ist ganz, ganz klar. Wir nehmen auch themenbezogene Spenden. Also wenn jemand sagt, ich möchte zum Beispiel dieses oder jenes Projekt ganz speziell unterstützen, das ist alles möglich bei uns. Aber wir freuen uns auch einfach über Netzwerken oder über Ideen. Also ich persönlich bin so eine kreative Person. Ich liebe es, Ideen zu entwickeln. Ich stehe eigentlich jeden früh auf und habe eine neue Idee. Und solche Menschen mag ich auch gerne, die sagen, Mensch, mir ist da was eingefallen. Ich hätte eine Idee, was haltet ihr davon? Und das kann auch mal ganz absurd sein. Man kann da weiter drüber nachdenken und dann entwickeln sich ganz tolle Dinge. Und das suchen wir auch. Ja, Ideen, Vorschläge, Projektpartner oder auch ein Hinweis, Mensch, ich habe in meinem Netzwerk jemanden, der wäre vielleicht interessant für euch. Also sowas hilft uns auch total weiter. Also reden hilft immer, abchecken, ob man irgendwie ja was miteinander entwickeln kann. Und es ist in der Regel immer ein gutes Gespräch, auch wenn am Ende vielleicht kein Projekt bei rauskommt. Aber man lernt sich kennen und irgendwann kreuzen sich die Wege wieder. Ja.
Du hast ja selbst gesagt, dass natürlich Korea ein großer Name gerade in unserer Branche ist. Der öffnet sicherlich auch viele Türen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mitunter auf Skepsis und Vorurteile trifft in der Praxis. Also gerade wenn ihr eben auch mit Nicht-Korea-Einrichtungen, Workshops und ähnliches macht. Stimmt das? Und wie geht ihr damit
um? Ja, du hast absolut recht. Es öffnet Türen, aber es kann auch Türen verbarrikadieren. Und zwar in dem Maße, in dem wir zum Beispiel Workshops anbieten und andere Träger sich nicht trauen, die Workshops abzurufen, obwohl sie kostenfrei sind, weil einfach die Angst da ist. Und das kann ich auch nachvollziehen, ich kann das verstehen, dass die sagen, Mensch, dann kommt die Korion-Stiftung in unser Haus und wenn die wieder gehen nach dem Workshop, dann nehmen die 10 Pflegekräfte mit. Und die Angst, wir verteilen da Flyer oder werben ab. Und das ist natürlich für uns als Stiftung überhaupt nicht der Fall. Wir sind nicht im operativen Geschäft. Wir wissen auch gar nicht, was Korion Deutschland für ein Personalrecruiting macht oder auf welchen Ebenen die arbeiten. Wir sind auf jeden Fall da kein verlängerter Arm. Das ist eine Angst, die da ist, die ich verstehe, die aber unbegründet ist. Und wir merken jetzt so nach und nach, dass die Angst auch ein bisschen bröckelt. Und wir machen zum Beispiel jetzt mit der AWO Vogtland ein gemeinsames Projekt, wo wir Wundtage, also so eine Workshop-Woche für Azubis unterstützen, die da nochmal im Wundmanagement, in der Wundversorgung fit gemacht werden. Und da ist die AWO Vogtland auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir Lust hätten, das Projekt zu unterstützen. Da haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut und haben gesagt, ja, klar, sind wir sofort dabei. Da war so gar keine Angst da, sondern man hat einfach so die positiven Effekte gesehen. Und im Bereich Aromapflege haben wir jetzt eine Workshop-Reihe angefangen. Und da bieten wir auch kostenfreie Workshops in den Einrichtungen an. Und da kommen jetzt auch Anfragen aus von anderen Trägern. Und da freuen wir uns total drüber. Und in der Regel ist es auch so, dass wenn dann ein Workshop gebucht wird bei uns, dass wir dann jemanden hinschicken, der den oder die den Workshop macht. Jetzt bei Aromapflege zum Beispiel kommt jemand von Primavera und macht da einen halben, dreiviertelten Tag mit den Pflegekräften den Workshop. Das heißt, wir haben da gar nichts mehr mit zu tun. Ja, also das geht dann nur noch um die Sache. Und wer jetzt der Anbieter dieses Workshops ist, ja, ob das jetzt Koyon-Stiftung oder ob das jetzt irgendwer anders ist, spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Da geht's rein um die Sache. Und ich glaube, sowas kann sich nur in der Praxis weiterentwickeln. Also in dem Maße, in dem wahrgenommen wird, boah, das läuft super, ist ein toller Workshop, das hat uns weitergebracht und es wird auch drüber gesprochen. So kann sich das abbauen. Ja. Aber ich habe da auch jedes Verständnis dafür. Ja, also ich kann das verstehen in Zeiten, wo Personal super knapp ist, wo es auch wirklich crazy Abwerbaktionen gibt, wo Kopfgelder gezahlt werden, wo also ja auch so die Moral ein bisschen krass hinten angestellt wird, kann ich verstehen, dass man da Angst um seine eigene Belegschaft hat. Ja? Also, aber wie gesagt, wir haben da gar kein Interesse dran. Ja.
Ich sag mal, ein anderes Thema, was in der Branche auch manchmal für Angst oder zumindest für Vorurteile sorgt, ist ja das Thema des Podcasts, die Digitalisierung. Du bist viel unterwegs auf verschiedenen, also zumindest mittlerweile wieder, seitdem es das wieder gibt, also auf Messen, auf Kongressen und so weiter. Wie ist denn so dein Stimmungsbild, was das angeht gerade? Also hast du auch das Gefühl, dass da noch viel Angst und Unsicherheit bei dem Thema ist?
Ja, also ich denke, da ist eine ganz große Unsicherheit da, nach wie vor. Ich denke aber, es kam Bewegung in die ganze Sache, bedingt durch die Corona-Pandemie, die ja ein Drama war, aber in dem Bereich war sie ein Segen, weil einfach man gar nicht anders konnte, als digital zu werden. Das heißt also, auch das, was wir jetzt machen, dass wir mal eben von 3 verschiedenen Standorten einen Podcast aufnehmen, uns unterhalten, das finde ich grandios, ja. Und dass es unendlich viele Videokonferenzen gibt, ja, dass man Wege spart, Fahrtgeld spart, Arbeitszeit spart, also Lebensenergie auch spart. Ich finde, das ist ganz deutlich geworden und da wird es auch keinen Schritt mehr zurückgeben. Da bin ich ganz sicher. Wo es immer noch krankt, das ist, glaube ich, wirklich Digitalisierung in Einrichtungen zu bringen, an die Pflegekräfte ranzubringen. Es ist halt oft eine ganz platte Diskussion, eine Diskussion, die mich auch ganz ehrlich nervt, dass wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dass dann ja eine ganze Masse Pflegekräfte sagt, boah, jetzt kommen die mit ihren Computern und mit ihren Robotern und die Roboter, die nehmen uns die Arbeit weg und die sollen die Pflege machen, wie unmenschlich, wie kalt, das geht, wie hartherzig, das geht gar nicht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, es geht bei Digitalisierung, das ist mein Verständnis davon, um Unterstützung und um Entlastung. Es wird nie in Deutschland ein Roboter einen Menschen pflegen. Also da müsste schon ganz schön krass sein. Ja, da müsste der Notstand super, super krass sein. Und wir müssten vielleicht mal noch 200 Jahre in die Zukunft gucken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wird das überhaupt nicht stattfinden. Es geht einfach um Entlastung. Ja. Und wenn eine Pflegekraft sagt, der Roboter nimmt mir meine Arbeit weg, dann frage ich, hallo? Ich denke, du hast eigentlich genug und weißt gar nicht, wohin damit. Also es ist so ein bisschen so eine absurde Debatte, die da läuft. Und ich wundere mich, dass man mit den Argumenten nicht wirklich durchdringt, dass es um Entlastung geht, um Unterstützung, um ja, um Freiraum schaffen für Pflege am Menschen. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Und da wünsche ich mir, dass wir diesen Dreh wirklich reinkriegen. Dass es wirklich dann auch bei den Pflegekräften als ein positiver Aspekt ankommt. Ja, wenn intelligente Betten, das Gewicht, den Puls und so weiter direkt in die Pflegeakte schicken und man nicht da ja nach der Schicht noch irgendwie 3 Stunden Doku machen muss. Ja, solche Dinge. Also da glaube ich, ist noch viel, viel Luft nach oben und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da was passieren würde. Wir als Stiftung sind Teil eines Projektes, wo es eben auch um Digitalisierung geht, wo es um eine App geht, die Pflegekräfte unterstützt. Und zwar heißt diese App DigiHealth. Also bei der DigiHealth-App geht es darum, erinnert zu werden, Mikropausen zu machen. Ja, zum Beispiel mal 1,5 Minuten eine Atemübung, mal zur Ruhe zu kommen, mal eine Dehnübung und so weiter. Das Spannende an dieser App ist, dass sie von Pflegekräften entwickelt wurde. Das heißt, es fanden Workshops statt mit Pflegekräften und da wurde diskutiert, was hilft mir? Ja, was hilft mir oder welche BGM-Maßnahmen helfen mir? Was mache ich? Warum mache ich das? Welche Maßnahmen sind für mich eigentlich Quatsch? Werden angeboten, aber ich mache sie nicht und warum mache ich sie nicht? Und was könnte ich mir vorstellen? Und das wurde in mehreren Workshops quasi erarbeitet mit Pflegekräften aus der Praxis. Und daraus, aus diesen Erkenntnissen, wurde diese DigiHealth-App entwickelt. Und diese soll quasi ein ganz niedrigschwelliger Einstieg sein in andere Maßnahmen. Das heißt, ich habe die DigiHealth-App auf meinem Handy, dann werde ich erinnert und mache beispielsweise eine Atemübung. Und dann werde ich danach 1,5 Minuten, das kann man wirklich zwischendurch mal eben am Flur machen. Dann werde ich danach gefragt, war das hilfreich für mich? Will ich mehr davon? Und dann bekomme ich Vorschläge, welche Dinge, wir sind im Moment da in Häusern von Corian Deutschland am Ausprobieren. Das heißt, dann bekomme ich Vorschläge aus dem gesamten BGM-Portfolio von Corian Deutschland, was zu dieser Übung passen könnte. Zum Beispiel arbeitet Corian Deutschland mit Humano. Ja, also dann kriege ich beispielsweise den Vorschlag, bei Humano gibt es die Übung, das wäre hilfreich. Oder die Corian Stiftung hat den Online-Kurs Auszeit, Ichzeit. Das wäre auch hilfreich. Also es ist quasi so ein Türöffner für weiterführende Dinge. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz toll, weil es sind ja die kleinen Schritte, die einem weiterbringen. Ja, also es ist ja nicht, ich stelle mein Leben um und dann bin ich gesund und entspannt. Da bin ich ja schon wieder überfordert damit. Ja, ich brauche kleine Steps, ich brauche kleine Hilfen, um einen Einstieg zu kriegen. Und das ist mit der DigiHealth-App eine ganz tolle Sache. Die haben wir gemeinsam mit Digi Rehab, mit einem skandinavischen Unternehmen entwickelt. Und den Weg finde ich richtig. Nicht über die Pflegekräfte reden, mit den Pflegekräften reden und entwickeln. Hm. Und ich glaube, um den Sack zuzumachen, das würde die Digitalisierung in der Pflege auch ein ganzes Stück weiterbringen, wenn wirklich Pflegekräfte eingebunden wären in Entwicklungen, dass nicht im Grunde genommen am Bedarf vorbei entwickelt wird, sondern punktgenau.
Genau so. Deswegen ist es auch so schön, dass ihr auch mit den Pflegekräften aktiv an einem Tisch sitzt. Das brauchen wir in der Politik, das brauchen wir in der Hardwareentwicklung, das brauchen wir in der Softwareentwicklung, das brauchen wir eigentlich überall, dass wir einfach mehr Praxis, also mehr von der Operativen quasi mit inkludieren. Definitiv. Elisabeth, du hast uns heute so einen tollen, privaten, auch sehr, sehr, sehr nahen Einblick gegeben. Vielen Dank. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, du und ich, aber heute habe ich dich noch ein Stückchen näher kennengelernt. Dafür vielen Dank für deine Offenheit und auch für deine Impulse und dafür auch, dass du so viel Kraft und Engagement in die Pflege investierst. Weiterhin viel Erfolg, alles Gute für dich und dein Team, für die Corio-Jung-Stiftung. Ich finde es klasse.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast heute und auch die Möglichkeit, da mal einen Einblick zu geben. Ich denke, das passiert viel zu wenig und ich bin eine, ich trage mein Herz auf der Zunge und ich glaube, am Ende des Tages, ja, bringt einem Offenheit und ja, Ehrlichkeit und auch ein Stück weiter. Ich mag das und ich freue mich auch, wenn mir Menschen gegenübertreten, die genauso agieren. Und ja, freue ich mich. Ich wünsche euch auch alles Gute im Bereich Digitalisierung und hoffe, dass unsere Wege sich noch ganz, ganz, ganz oft kreuzen.
Ach, ich denke schon, allein schon wegen Care for Innovation, wo ja auch Digi Rehab Lars genau. ist und du ja genau. auch Mitglied sind und wir ja auch.
Wir da haben uns eigentlich alle gern.
Ja, ja, eben. Und schön, dass du da warst, Elisa. Bett. Wir haben viel Spaß gehabt hier und ja, auf bald. Tschüssi.
Alles Gute. Tschüss.